Und das machen ganz viele, dass die meisten offenen Beziehungen haben ganz viele Regeln und sind deshalb eigentlich nichts weiter als erweiterte Monogamie-Gefängnisse.
Oh.
Selbstbefriedigung mit einer zusätzlichen Muschi oder einem zusätzlichen Schwanz.
Ja.
Mehr nicht, ja. Du musst dir über drei Dinge mal klar werden. Was willst du unbedingt erleben, was willst du nicht erleben und was musst du tun, damit du das erleben kannst, was du unbedingt erleben willst. Und bevor du dir diese drei Fragen nicht absolut, absolut in die Tiefe beantwortet hast, musst du gar nicht den Schritt auf deinen Partner zumachen.
Warnung.
Alle Inhalte dieses Podcasts sind Selbsterfahrung und wurden von uns als offiziellen Sexprofis durchgeführt.
Kinder, treibt solchen Scheiß besser nicht zu Hause. Wenn euch was dabei passiert, übernehmen wir keine Haftung, weder für Krankenhausgebühren noch für Sackratten.
Wir sind gegen jede Art von sexuellem Missbrauch.
Und außerdem niemals ohne Schutz am Schniedelwutz.
Ganz wichtig.
Hey, liebe Leute, bevor wir den Take-Off machen, hier noch eine kurze Info. Habt ihr gewusst, dass Rein und Raus einen Workshop hat? Und habt ihr gewusst, dass dieser Workshop zwischen 6. und 8. Dezember 2019 stattfindet? Jetzt wisst ihr es. Wir haben noch einen Männer- und einen Frauenplatz frei. Und es gibt ein reichhaltiges Programm in der Nähe von Berlin mit wechselnden Co-Hosts, mit Gästen, mit Leuten aus dem Bereich Sexological Bodywork, Körperarbeit und Therapie. Und wir erleben 2,5 Tage, was Pleasure Mapping ist, wie das Wheel of Consent funktioniert, wie Übungen zu Sinnesöffnung, Achtsamkeit, Sensation etc. stattfinden, wie wir Scham in Freude übersetzen, wie man Sexualität frei und offen lebt und. Falls ihr Lust habt, euch fallen zu lassen und Neues entdecken wollt, ist dieses Wochenende ein optimaler Testrun für euch. Geht auf unsere Webseite reinundraus.com, um mehr über den Workshop Fucking Free zu erfahren, sowie euch noch für die letzten Plätze anzumelden. Pipis und Popos da draußen, hier ist der Jones. Jones, du schon wieder? Ja, die Jackson macht gerade Pause und deshalb versuche ich euch hier den geilen Scheiß zu präsentieren. Deshalb dachte ich mir, heute mache ich eine ganz besondere Folge und zwar mit einem Gespräch, einem Interview mit einem bekannten Podcast und Freunden von uns, nämlich dem sogenannten Beziehungserwachen-Podcast. Das sind Trish und Beat und das sind so die einzigen, die ich kenne, die wirklich als Paar zum Thema offene Beziehungen ihr Gesicht zeigen und ihre Meinung beziehen und wirklich uns beibringen können, wie es denn ist, eine Beziehung zu leben, die mit offener Sexualität und Tiefgang gleichzeitig umgeht. Wir haben ein wirklich geiles Gespräch mit super viel Tiefgang, mit extrem hoher Informationsdichte zum Thema, wie öffne ich meine Beziehung, wie finde ich meine offene und freie Sexualität heraus, wie sage ich es meinem Partner, sind Frauen oder Männer mehr dazu geneigt, ihre Beziehung zu öffnen? Wie gehe ich mit Eifersucht um? Was bringt uns um beim Thema Eifersucht? Was steckt dahinter? Welche Ablehnung, welche Traumata stecken da drin? Es ist eine super, super reichhaltige Folge. Ich wünsche euch viel Spaß damit und Folgt ihnen gerne auf Beziehungserwachen auf Instagram und Facebook und auf Spotify natürlich. Und habt viel Spaß beim Reinhören. Bye, bye. Dann fangen wir einfach so an, als würden wir nochmal anfangen, oder? Hey, liebe ja. Leute, das ist Beziehungserwachen. Und ich bin hier heute mit Trish und Bit. Und ihr seid uns die letzten Wochen immer wieder auffällig geworden durch euren neuen Podcast, durch sexy Bilder auch auf Instagram, kann man nicht anders sagen. Und ich habe so eine Idee, ich habe den ersten Satz in eurer Podcast bei Spotify bei euch, der hat mich am meisten interessiert. Ich lese den mal kurz vor. Da steht, 2013 haben wir dem moralischen Korsett der Monogamie Lebewohl gesagt. Unsere Beziehung ist lebendig, leidenschaftlich, besitzt ordentlich Tiefgang und unsere Sexualität ist frei und erfüllend. Und meine Frage ist, wie zur Hölle macht man das? Wir haben so oft immer natürlich fantasiert und Dinge ausprobiert, aber ihr seid, glaube ich, das erste Paar, das wir hier so in unserem Podcast haben, bei denen ich glaube, dass ihr das wirklich so lebt. Wie macht man das?
Ich lasse mal bieten vorher.
Also, wie zum Teufel, dass man das macht? Es gibt zwei Varianten, falsch und richtig. Und wenn wir beim Datum 2013 sind, haben wir es, glaube ich, beide ziemlich falsch gemacht, weil wir waren 2013 in jeweils einer anderen Beziehung.
Aha.
Und für uns war es einfach klar, dass wir diese Freiheit leben wollten und ja, wir hatten da keine Anleitungen, überhaupt nichts und haben da quasi einfach unsere Partner damit überrumpelt.
Und überfordert.
Ja, wir hätten uns da am liebsten eine Anleitung gewünscht, aber da war überhaupt nichts vorhanden. Und ja, die Beziehungen beide gingen in die Brüche, aber nicht, weil sie geöffnet wurden. Das war sowieso an der Zeit, dass da Veränderung stattfand. Und dann, wie wir es dann gemacht haben, als wir zusammenkamen, in unseren Augen war das der richtige Weg. Wir haben uns nämlich Zeit gelassen und wir sind nochmal durch eine monogame Phase gegangen und haben wirklich, wirklich Entwicklung bei uns selbst erarbeitet.
Mhm. Was waren eure Herausforderungen? Also es hört sich so an, als hättet ihr eine Affäre gehabt, also ihr wart jeweils in einer Beziehung, aber ihr habt euch kennengelernt irgendwo.
Willst du die kleine Kurzversion
kennen? Die kleine Kurzversion. Wie ist das passiert?
Die kleine Kurzversion ist, dass ich war verheiratet und zwei Wochen nach meiner Hochzeit war ich an einer Party. Ich wollte unbedingt an diese Swinger-Party. Und ich hatte dann ein Date, der hat dann bei einem Vorglühen mit mir zusammen sich verletzt und ich musste alleine an diese Party. Und ich ging da alleine an diese Party und sah da Mr. Beat. Er hat sich gerade einen blasen lassen und hat mich total in diesen Moment verliebt. Also nur in den Moment sexuell. Unsere Blicke trafen sich. Es war echt erregend und wow. Super interessant. Und wir haben uns den ganzen Abend nicht mehr gesehen. Er hat mich dann irgendwie auf dem Profil, also auf Joy Club, auf dem Portal gesucht. Und ja, wie soll ich sagen, er hat mich angeschrieben und später haben wir uns über Flirten ausgetauscht und über über die Liebe und dass wir so mit unseren Beziehungen nicht wirklich ganz zufrieden sind. Und irgendwann, vor ein paar Jahren, im November, zu einem ersten Date im Swingerclub zusammen verabredet haben, über mega viele Herausforderungen und Umwege.
Hm.
Wow. Und uns dann auch wirklich total verliebt haben und drei Wochen später sind wir zusammengezogen.
Wow. Mensch. Und dann, also ihr hattet eine monogame Phase, das heißt, so dieses Thema moralisches Korsett, ihr habt das schon noch so sozial irgendwie gelebt und dann erst rausgefunden, dass es vielleicht andere Wege gibt.
Hm.
Oder wart ihr einfach grundoffen schon, weil ihr euch im Swingerclub das erste Mal gesehen habt?
Wir waren wirklich grundoffen, aber was macht man? Wir waren beide super aktiv vorher. Wir hatten beide mega viele Kontakte. Und wir kamen dann zusammen und waren total verliebt. Total überfordert, was wir jetzt tun, weil die erste Herausforderung war natürlich gerade sofort die Eifersucht.
Oh, großes Thema.
Und das ist ganz klar, dass der Weg ist anders. Wir sind gestartet bewusst monogam und mussten zuerst unser Fundament errichten, damit wir das, und wir wussten immer beide, dass das irgendwann wirklich auch ausgelebt wird, aber wir mussten zuerst wirklich die Basis dafür schaffen. Und die hat ein paar Jahre gedauert.
Also Thema Vertrauen oder wie Thema, wenn ich an meine ersten Swingerclub-Erfahrungen denke, war ich plötzlich konfrontiert mit einer Eifersucht, die ich nicht vorher gekannt habe. Mhm. Und meine Eifersucht war zum Beispiel auch so, dass ich eifersüchtig auf Leute war, die ich gar nicht kannte. Also es war so dieses, boah, liegt eine, also ich habe ein ganz lebendiges Bild, da liegt eine Frau auf so ein paar Barhockern und fünf Männer sind um sie rum und einer fickt sie richtig krass durch. Und ich war richtig eifersüchtig, weil ich dachte so, oh Mann, ich bin das nicht, ich kann das nicht. Und ich war eifersüchtig auf den Typ, obwohl ich überhaupt ich habe ja keine Berechtigung wirklich gegenüber der Frau oder der Gruppe oder dem Mann und trotzdem war da dieses, oh,
Eifersucht ist nie logisch.
Ist nie logisch. Das ist so irrational. Das ist wirklich ein großes Arbeitsgebiet. Ich glaube für viele, und ich gebe es auch zu, das ist ein großes Ding für mich. Wie komme ich darüber hinweg? Also seid ihr weniger eifersüchtig, weil ihr in eurer Beziehung eine Innigkeit habt und euch darauf verlassen könnt? Oder seid ihr offen, dass auch die Dinge sich ändern könnten?
Das ist die Grundvoraussetzung. Kleinschrittig ist der erste Tipp. Und da gibt es eine ganz einfache Anleitung, wie man mit Eifersucht umgehen kann. Und es ist schon mal klar, dass die niemals weg sein wird.
Aha.
Die kommt in so vielen Farben und Formen wieder vor, irgendwann in deiner Beziehung. Ja. Auch wenn sie super tief und innig ist. Wir haben immer noch Eifersucht und sie ist für uns einfach eine Botschafterin, wirklich so eine Freundin, die den Finger auf diese Wunde zeigt, die noch nicht ganz verheilt ist aus der Vergangenheit und nichts nicht mehr und nicht weniger.
So Thema wahrscheinlich Verlustängste, Ablehnung, nicht gut genug zu sein.
Selbstwert, Selbstliebe, Selbstbewusstsein, alles Selbst und innere Arbeit wirklich.
Ja. Und wahrscheinlich,
Also wenn die Eifersucht in irgendeiner Form auftaucht, geht es für uns in erster Linie immer sofort darum hinzuschauen, was in mir passiert.
Ja.
Weil man ist ja versucht zu projizieren und sagen, der Partner macht, und das funktioniert nie, weil es hat ja nie etwas mit dem Partner zu tun.
Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele, jetzt stelle ich mir mal vor, es gibt eine monogame Beziehung. Und die Trish, du hast schon gesagt, es gibt viel mehr Frauen, die ihre Beziehung öffnen wollen als Männer.
Ja, ich will das mal sagen. Das sind so rund bei unseren Anfragen rund 80%
der Frauen. Wow.
Und nur 20% der Männer.
Das ist
verrückt. Und ich finde es gerade spannend, weil halt auch Beat dabei ist, dass Männer sich jetzt öffnen, um mit einem Mann zu sprechen. Das muss schon auch ein Grund dafür sein. Ich denke, die Bilder sonst sind noch etwas krasser.
Was meinst du, warum ist das so? Sind Frauen viel mehr in diesem, oh mein Gott, ich bin dann eine Schlampe und ich mache was Schmutziges und was denken die Leute über mich als Frau?
Wir haben da eine andere Ansicht.
Mhm.
Wir denken, dass die Frauen viel mehr halt in diesem patriarchischen System, wo wir sind, viel mehr in diese Rollen gedrängt werden, Hausfrau, Mutter, einfach der Mann, der kann draußen aktiv sein und die Frau, die hat dann so ihre Rolle, ihr Zudienen quasi.
Ja.
Und da kommt sie sehr, sehr wenig vor.
Viel weniger als der Mann.
Genau. Und irgendwann ist der Wunsch so groß, auch vorzukommen, und Das kannst du halt mit deiner offenen Sexualität, kannst du sehr schnell, sehr lebendig dieses Abenteuer und dieses Präsentsein und dieses Begehrtsein erreichen.
Mhm. Und es kommt noch dazu, es ist einfach die Zeitqualität mit dieser Entwicklung, mit den Entwicklungsjahren jetzt, wo an die Frau gerichtet ist. Die Schwingung spürt sie viel, viel besser als der Mann. Aha. Und sie sollte sich jetzt entwickeln, damit sie den Mann dann mitnehmen kann. Also es ist wieder ein kleiner Tipp, nicht verzweifeln, wenn der Mann noch nicht bereit dazu ist. Wir dürfen uns wirklich voll darauf einlassen und die volle Entwicklung selbst gehen, damit wir dann dem Mann helfen können.
Weißt du, was ich mir gerade denke, wenn ich so an die Gruppen oder die Männer vor allem, ich kenne extrem viele Männer, ich habe bestimmt 1000 Männer in den letzten 5 Jahren kennengelernt. Und viele, ich glaube, was in vielen Beziehungen läuft, ist so eine geheime Agenda, die nicht ausgesprochen ist. Weil die Männer kommen in die Männergruppe und die wünschen sich, eine Beziehung zu öffnen. Und wenn ich jetzt höre, was du erzählst, dann geht es den Frauen genauso.
Ja.
Und ich glaube, das große Problem ist diese Hürde, dieses Risiko einzugehen, anzusprechen, hey Baby, wie ist es eigentlich mit dir und fremder Haut? Wie ist es eigentlich mit dir und deinem Wunsch nach Abenteuer? Gibt es irgendwas, was du dir wünschst oder wie können wir... Ich glaube, das ist so schwierig, diese Gesprächsbasis zu finden, weil wenn das Gespräch läuft, dann läuft es wahrscheinlich.
Ist immer orientiert an Resultaten.
Ja.
Man will sofort immer alles haben, sofort, und auch immer sofort eine Meinung oder einen Standpunkt vom Gegenüber, und es ist nie orientiert an dem Prozess. Und es ist ein Prozess. Und wenn, das ist auch wieder so ein kleinen Schlüssel, wenn du dich einfach auf diesen Prozess einlässt, dann wird das funktionieren.
Mhm. Also meiner Partnerin einfach mal sagen, so hey Baby, wenn du jemals Interesse hast, auf eine Swingerparty zu gehen, ich wäre dabei. Wär das ja so ein Angebot, wo dann meine Partnerin in dem Fall, also wenn es bei mir wäre, einfach damit umgehen kann oder fantasieren kann?
Also Swingerclub finden wir grundsätzlich eine super Einstiegsmöglichkeit, weil gerade im Club kannst du als Paar hin und du hast keinen Zugzwang, überhaupt nichts, und du kannst wirklich dich langsam an das Thema herantasten, du kannst schauen, wo triggert es mich, wo sind meine Grenzen, was will ich mal noch ausprobieren, wo sind die Grenzen der Partnerin und so weiter. Also das finden wir eine super Idee. Hm.
Du musst das Ding einfach mal anstoßen. Diesen Prozess musst du mal anstoßen. Das kannst du nicht, wenn du immer nur in deine Büchse rumdenkst. Da musst du mal einfach was sagen und schauen, was passiert. Das ist sowieso eines, ja, vielleicht der Hauptgrund, weshalb gar nichts passiert oder ganz lange man so frustriert vor sich hin lebt, dass man einfach denkt, wie es ausgehen könnte, denkt, was der Partner darüber denkt und denkt und denkt und denkt. Mhm. Und wir verhindern dann die ganze Entwicklung damit und auch den eigenen Prozess, aber auch eben den Prozess des Partners. Total.
Ja, ich bin auch ein großer Fan von allem, was mehr im Prozess liegt, weil ich glaube, also aus meiner Erfahrung, die ich gemacht habe mit Leuten, so Themen wie Scham oder Eifersucht sind im Endeffekt Emotionen, die man durchleben kann, wenn man sie ganz erlebt. Also wenn ich sie nicht versuche zu vermeiden, sondern wenn ich im Swingerclub stehe und diesen Moment habe von, oh fuck, da ist jetzt ein anderer Typ, der macht meiner Frau schöne Augen, der nähert sich vielleicht an oder macht ein Angebot. Oh, so dieses oh, Gefühl von Scheiße, was ist das jetzt?
Ja,
genau. Und das wird dann immer mehr und mehr auf die Spitze getrieben. Also das schöne Angebot ist das eine. Wenn du dann aber wirklich mal mitbekommst, Aha. wie dann deine Frau bei einem anderen Typen vielleicht sexuell abgeht, wie sie schon lange nicht mehr
oh Gott.
Bei dir.
Ah.
Das sind dann nochmal ganz andere Qualitäten. Aber auch das, auch das ist eigentlich nur ein riesen Schulungsraum für dich selbst.
Aha. Was, wie geht ihr damit um? Jetzt seid ihr im Swingerclub und ihr seht euren Partner und der geht ab. So, die Trish ist gerade in der Ekstase, 3 Männer, keine Ahnung was. Und du siehst das. Was geht in dir vor? Bist du rational? Bist du so, okay, wir haben Spaß, später sind wir zu Hause, oder bist du im Körper und erlebst das?
Also ich habe absolut kein Problem, wenn sie sich im Swingerclub verwöhnen lässt.
Wow.
Wir hatten auch schon zusammen Dates mit mehr, also Erlebnisse mit mehr als einem Mann. Ich gönne ihr das absolut. Mhm. Und was bei mir eher schwierig ist, respektive wo ich mit mir arbeiten muss, ist, wenn sie auswärts ist, dann.
Ah.
Und wenn ich sie sehe, absolut kein Problem.
Ich hab, also da geht's darum, du die Unsicherheit, wenn du nicht weißt, was wirklich passiert.
Nein,
aha,
das ist mir egal, da habe ich vollstes Vertrauen, was sie betrifft. Bei mir ist so ein Mind-Ding, ist so, das Gegenüber schätzt unsere Situation falsch ein. Also das heißt, ihr genügt der Sex zu Hause nicht, sie bekommt zu wenig, darum kommt sie jetzt zu mir. Haha, da stimmt was in der Beziehung nicht. Also rein nur das ist dieser Mindfuck, was denkt das Gegenüber und feiert der jetzt seinen Sieg? Das tönt banal, aber das sind Männerthemen, verstehst du
das? Das sind Männerthemen, ich verstehe das komplett.
Das ist übersetzt Mangel. Einfach nur Mangel, genau, an der Basis.
Ja.
Und ich irgendwo musste ich mal teilen und wollte nicht. Und das sind Gefühle, die da hochkommen. Das ist auch wieder nichts mehr als das. Also grundsätzlich, wenn man das wirklich im Coaching runterbrechen kann, hat man so einen Eifersuchtsleitfaden ganz schnell erarbeitet.
Ja.
Es geht dann einfach auch darum, dass man sich voll darin begibt, mal und challenged immer wieder und nicht einfach so aus der Ferne zuschaut, dass man das so theoretisch könnte.
Genau. Und da taucht immer wieder Neues auf. Also dieses Wochenende haben wir direkt wieder ein 1:1 Eifersuchtsthema bei mir entdeckt. Wirklich 1:1, nämlich es ging um das 1:1, so quasi, wenn du darfst, dann darf ich auch.
Mhm.
Und das ist eigentlich auch schon ein Mangelthema und geht eigentlich auch schon in die Eifersucht, so quasi Strichliste. Jetzt hattest du 3 Dates, jetzt hatte ich auch 3 zugute.
Oh, das ist auch ganz oft Männerding, so diese Gegenrechnung und der soziale Vertrag. Wenn du darfst, darf ich auch. Und wenn du zu viel kriegst, heißt das, ich krieg zu wenig. Und das ist eigentlich ein Denkfehler.
Total.
Das ist so diese Idee, wenn ein anderer gewinnt, dann bin ich der Verlierer und vielleicht gibt's eine Idee von, wir gewinnen beide irgendwo.
Absolut.
Aha.
Genau, du sagst es richtig. Das ist nur Mangel, oder? Wenn ich aus meinem Interesse das Date mache, weil ich Spaß haben will, weil ich eine Verbindung habe mit dieser Frau, dann ist das ein Bedürfnis. Wenn ich aber das Date mache, weil Trish jetzt gerade ein Date hatte, dann ist es auch ein Mangel.
Ja, so als Gegenreaktion. So wenn du, dann ich zahl's dir heim. So.
Und da bin ich ganz ehrlich, da funktioniert dann die tiefe, innige Partnerschaft nicht mehr.
Ja.
Da ist Schluss, weil das ist nicht mehr Selbstverantwortung. Das haben wir uns dick auf die Fahne geschrieben.
Oh, uh-huh.
Wir haben 2 Leitsätze, wir haben sonst keine Regeln. Und das von Anfang an. Und der erste Leitsatz ist wirklich nur die Entwicklung, also entwickeln der Liebe, weil die ist so verschlossen. Das ist so ein Kern, du kannst dir das vorstellen wie eine Spule.
Uh-huh.
Und da ist ganz viel Material drum, wo die Liebe, die wirkliche Liebe, die bedingungslose, die Schöpferkraft total eingesperrt ist.
Mhm.
Und es geht darum, Schritt für Schritt diese Liebe zu entwickeln. Und der zweite Leitsatz ist einfach die Selbstverantwortung.
Mhm. Das ist ein schönes Bild mit der Entwicklung. Ich denke immer, es gibt so einen schönen Satz aus der Gestalttherapie, da redet man von der Zwiebelschälen. Also irgendwie diese ganzen Schalen, die um unseren Kern herum sind, die irgendwie Verletzungen, also die uns vor Verletzungen und vor erneuter Verletzungen beschützen sollen. Weil eigentlich Eifersucht ist ja auch nur ein Hinweis auf, oh mein Gott, ich erlebe eine erneute Verletzung.
Ja.
So eine Reaktion auf eine Situation, irgendwie, oh, Trish ist nicht da, fuck, jetzt passiert mal wieder was.
Genau, und ich glaube, kommt auch nur an der Oberfläche.
Ja.
Und die Eifersucht kreiert dann auch ganz komische Gefühle.
Mhm.
Und die kreieren wir wirklich selbst. Die sind gar nicht vorhanden grundsätzlich. Darum sind sie auch eigentlich leicht wieder loszulassen.
Mhm.
Wenn man dann zurück in diesen Kern geht, weiß man eigentlich immer sofort, was zu tun ist. Das sind wirklich nicht schwierige Methoden.
Wenn ich an meine Momente von Eifersucht denke, dann fällt mir auch immer auf, dass Eifersucht eigentlich ein Versuch war, meinen Partner zu kontrollieren.
Ja, also, eine Form davon.
Genau. Ist ein, also eine Form davon ist in irgendeiner Form gewalttätig. Und ich meine mit gewalttätig, dass ich bestimmen will, wie mein Partner sich zu verhalten hat.
Ja, voll.
Du gehorchst mir jetzt. Das ist
Erpressung.
Ja, ist Erpressung.
Ja.
Ja. Und ich glaube auch, jede Art von unausgesprochener Eifersucht ist trotzdem immer im Raum irgendwo. Durch einen Blick, durch eine Körperhaltung. Eine Eifersucht kann man ganz leicht vom Gesicht ablesen, finde ich.
Total. Total. Und mich bringt also gerade in dieser Swinger-Szene haben wir so viele Paare, die zwar sexuell offen sind, aber grundeifersüchtig. Aha. Und mich tönt das so ab. Das geht nicht. Ich möchte wirklich, ich kann mich fast nur noch verbinden mit jemandem, der wirklich diese Eigenverantwortung auch selber an den Tag legt. Mhm. Und deshalb habe ich schon sehr Mühe in diesem Bereich.
Wie äußert sich diese Eifersucht? Also wie nimmst du die wahr? Ist das dann der Partner, der nebendran stehen muss und zuguckt? Oder wie?
Das ist vielleicht, das kann ein Bedürfnis, wirkliches Bedürfnis sein, sexuell, das habe ich auch. Aha. Aber muss nicht. In den meisten Fällen ist es wirklich Kontrolle. Und es äußert sich daran, dass du, bevor du ein Date hast zum Beispiel oder bevor du in Kontakt kommst, einen riesen Regelkatalog zugeschickt kriegst.
Mm.
Wo du da wirklich das und das und nicht kein Geschlechtsverkehr getrennt und ja nicht zu lange in die Augen schauen und wehe, du hast mehr als 20 Sekunden einen Kuss und bitte nicht ein zweites Treffen.
Okay, das ist ein sehr großes Regelwerk. Das klingt sehr steif irgendwo.
Das hat auch wiederum einfach nichts mit Freiheit zu tun.
Ja, das ist gar nichts. Es ist auch keine wirkliche offene Beziehung dann, oder? Also es ist
und das machen ganz viele. Die meisten offenen Beziehungen haben ganz viele Regeln und sind deshalb eigentlich nichts weiter als erweiterte Monogamie-Gefängnisse.
Oh.
Selbstbefriedigung mit einer zusätzlichen Muschi oder einem zusätzlichen Schwanz.
Ja.
Mehr nicht. Ja, Punkt, Schluss. Da geht es nicht um den Mensch, um das Paar oder was auch immer. Da geht es rein nur um mal eine andere mechanische Befriedigung zu haben.
Oder auch Abwechslung in das Eheleben zu bringen. Ich finde das ganz einen fiesen Spruch. Also wenn ich den lese, kicke ich das Kotzen.
Abwechslung in die Ehe bringen ist nichts anderes. Was ist das für dich? Warum? Ich überlege gerade, was meine Interpretation.
Verpasste Eigenverantwortung. Wenn du wirklich jemand brauchst, der den Schwung in dein Leben bringt, dann hast du ja voll die Macht abgegeben, das nicht selbst zu tun. Und das heißt, ich brauche wahnsinnig viel Energie, damit das bei dir funktioniert und du nimmst nur.
Das ist so ein Energiegefälle irgendwie.
Total kein Ausgleich.
Und wahrscheinlich tut einer dem anderen einen Gefallen.
Ja.
Und das ist einseitig. Ja.
Kommt oft zu Situationen, die du dir dann nicht wünschst, als dritte Person oder als vierte oder als Paar in einer Ehe. Und das ist nie angenehm dann auch für das Paar. Also es kann nicht befriedigend, erfüllend sein. So.
Mhm.
Und wir gehen einfach voll für dieses hundertprozentige Eigenverantwortungsding, dass das wirklich zuerst alles stimmt zusammen und dann öffnest. Das kommt dann noch genügend an Herausforderungen auf dich zu.
Mhm.
Da gehst du lieber gestärkt zu zweit.
Das ist, mich interessiert das vor allem, weil das klingt so, ihr seid Vertreter von, es muss eine tiefer gehende Beziehung geben, damit man sich öffnen kann. Und wenn ich so dran denke, dann ist Freundschaft Plus eigentlich nicht wirklich das Modell, weil es schon an der Oberfläche anfängt.
Also, wenn du es kontrollieren möchtest, sprich, wenn du Erfolg darin haben möchtest, braucht es diese tiefe Beziehung, sonst ist es ein Glücksspiel.
Ja, oder wie viele Leute kenne ich, die mit Freundschaft Plus angefangen haben und plötzlich war Eifersucht da?
Ja. Obwohl, ja, das kommt immer. Das ist egal, in welchem Gefäß du dich befindest. Das kommt sogar im Beruf.
Ja.
Das kommt unter Geschwistern. Eifersucht ist ja allgegenwärtig. Das spielt absolut keine Rolle, wo das hochkommt.
Das ist einfach nur ein zwischenmenschliches Ding. Und
das ist einfach nur ein Hinweis darauf, dass du etwas zu tun hast mit dir. Nichts mehr. Und es hat nie was mit dem Gegenüber zu tun.
Oh. Mhm.
Und bei Freundschaft Plus, und jetzt gehe ich da noch einen Schritt weiter, sehr viele Menschen, die sagen, wir leben eine offene Beziehung, leben eigentlich eine Freundschaft Plus. Der große Unterschied für uns besteht darin, dass die offene Beziehung ist wirklich eine Beziehung. Da ist ein ganz großes Commitment zwischen den Partnern. Und die Freundschaft Plus, das ist lose und da findet keine Entwicklung statt. Da hat man
auch keine wenig.
Ja, da hat man keinen Rückhalt, wenn es mal wirklich hart auf hart kommt, etc.
Das hast du ja mal gefragt, noch am Anfang. Das ist schon so, dass ich Eifersucht besser, also dass ich mich auf meinen Prozess konzentrieren kann. Im größten Sturm auf dem Meer brauche ich schon dahinter zu wissen, dass mein Partner immer noch Ja sagt.
Das ist schön. Das ist so eine schöne Kombination. Ich glaube, wir reden oft in unserem Podcast oder in den Modellen, sind wir oft sehr in den Extremen verharrt. So ganz polyamor, ganz monogam. Und ich finde, es hört sich so an, als also meine Übersetzung von dem, was ich von euch höre, ist so es ist keine monogame Beziehung, aber es ist eine Form der innigen Beziehung, bei der so viel Vertrauen herrscht und so viel auch gegenseitiges Commitment zum Wachstum, ich glaube zum persönlichen Wachstum von jedem Einzelnen, dass einerseits die Liebe zwischen euch irgendwo stärkt, weil ihr wisst, wow, ich habe da jemanden, der mit mir geht, und andererseits erfahre ich die Liebe dadurch, dass ich extrem frei sein kann in dem, was meine Wünsche und mein Selbstausdruck irgendwie ausmacht.
Ach, das lassen wir einrahmen, das hast du schon gesagt.
Das lassen wir einrahmen, oder?
Ja.
Aber das ist doch eigentlich, also das ist, glaube ich, der Wunsch von den Männern in der Männergruppe genauso wie, glaube ich, von den Frauen, von denen du berichtest. Es geht gar nicht so sehr darum, irgendwie unabhängig von allem und frei von allem zu sein, weil da ist ja auch keine Verbindung, da ist ja auch keine Erdung irgendwie im Hier und Jetzt oder in einer gemeinsamen Vision, wo man als Paar oder als Beziehung überhaupt hinsteuert.
Ja, und das verplatzen ganz viele Illusionen. Freiheit ist ja auch ein Extrem.
Ja.
Es geht immer darum, frei wählen zu können.
Ja, ja.
Wir wählen regelmäßig wirklich eigentlich eine Einschränkung, damit das gut kommt, weil es im Prozess noch nicht alle Ressourcen dafür hat.
Ja.
Und wir uns diese zuerst erarbeiten dürfen, müssen, wollen. Aber wir haben auch keinen fixen, wir sagen unsere Beziehungsform frei,
ja,
weil wir sind nicht monogam, wir leben eigentlich keine offene Beziehung, eine klassische, wir haben keine Polyamoren oder nur teilweise oder zeitweise kurz, weil dieses Fremdverlieben sowas wahnsinnig Gutes ist für eine Weiterentwicklung von dir selbst. Die Schubladisierung, die können wir echt auch nicht ab. Es bringt auch keinen weiter.
Es ist auch, glaube ich, immer schwierig, mit so einer Schubladisierung zwei individuelle Personen in eine Box zu stecken.
Ja, und das ist das Erste, das uns wirklich aufhält, weiterzukommen.
Ja. So dieses. Also, ja, dieses, wir sind immer eins als Beziehung. So, ich spreche für uns, aber das gilt für uns beide individuell.
Ja, genau. Das geht einfach nicht. Ja. Und das ist, wenn du so Paare siehst, die sich gerne öffnen möchten, auch schon die erste kleine Hürde, die sie wirklich über oder durchleben dürfen, diese Verurteilung oder Vorverurteilung, Schubladisierung aufzugeben.
Super viel Unsicherheit steckt da wahrscheinlich auch drin. Also ich meine, ich glaube, ich muss als Paar oder als Beziehung auch committed sein, Unsicherheiten zu erleben. So dieses, also wenn ich mir überlege, so, was ist denn ein Tipp für eine, es gibt eine Beziehung, es gibt vielleicht einen Wunsch, der ist vielleicht schon ausgesprochen, so, wie sind die ersten Schritte? Ich glaube, ich müsste meiner Partnerin sagen, Baby, ich habe Lust auf ein Sexperiment, und das Experiment ist, ich möchte meiner Unsicherheit begegnen. Weil ich möchte meine Sexualität frei leben und rumbumsen, ist nur die eine Seite der Medaille.
Und häufig auch nicht wirklich das stimmt.
Ja.
Aber wir müssen die Paare ja dort irgendwie abholen, wo sie jetzt sind, mit dem Wissen, was sie jetzt haben. Das ist ganz oft eben unbewusstes Leben und nicht reflektiert sein. Und deshalb ist es so, ich sag's wirklich, verdammt wichtig, dass sie irgendwo eine kleine Begleitung kriegen am Anfang. Wenn du das zulässt, dann geht's wahnsinnig schnell voran.
Mhm. Mhm.
Weil sonst tappst du einfach im Dunkeln, weil die Begründung ist eigentlich auch ganz einfach. Wir wurden ja so reglementär erzogen, strukturiert und alles wurde mit Regeln behaftet. Mhm. Und jetzt sollst du plötzlich von einem Tag auf den anderen eine Entscheidung fällen und total frei sein in dieser ganz eigenen Gestaltung deines Lebens. Das ist Überforderung pur.
Ja, stimmt, ja.
Das geht doch nicht.
Ja. Oder es ist mit sehr viel Unangenehmem verbunden, wo du einfach, du musst ja lernen. Also entweder ich falle zurück in mein Regelwerk, weil ich es einfach nicht aushalte, oder ich muss im kalten Meer da draußen ohne Horizont wirklich schwimmen lernen. Und ja, das kann eine echt unangenehme Zeit sein, glaube ich.
Ja, und man kann viel, viel mehr kaputt machen, aha, wenn man da so einfach
reinspringt, ja. Mhm. Ja. Ja, ich glaube, ich bin auch mittlerweile auf der Seite nicht diesen Extremismus. Ich bin oft so dieses, ja, spring ins kalte Wasser, dann lernst du schon schwimmen. Das ist oft in Business-Dingen ein großer Lernfaktor, so dieses Accelerated Learning. Okay, fuck, jetzt bin ich in der Situation, jetzt muss ich klarkommen. Ich glaube aber, so Thema Eifersucht und so weiter, kann ich mir auch ganz schön traumatische Erlebnisse herbeirufen, die ich eigentlich so hätte angenehmer erleben können und vielleicht eine andere Deutung dafür kriegen hätte können. Mhm. So nicht außer Kontrolle zu sein, ist das große Thema.
Wow, das ist es.
Ja.
Das ist es. Und unsere Klienten, beziehungsweise die Menschen, mit denen wir arbeiten, stellen immer wieder erstaunt fest, dass es ja nur um sie geht. Also die meisten haben dann die Hoffnung, ah, jetzt werden wir supported. Da hört mein Partner mal, um was es geht.
Ja.
Genau das ist der springende Punkt. Genau um das geht es nicht. Du musst dir über drei Dinge mal klar werden. Was willst du unbedingt erleben? Was willst du nicht erleben? Und was musst du tun, damit du das erleben kannst, was du unbedingt erleben willst? Und bevor du dir diese drei Fragen nicht absolut, absolut in die Tiefe beantwortet hast, musst du gar nicht den Schritt auf deinen Partner zu machen. Und dann bringen wir die Leute immer oder die Menschen immer dazu, sich selbst zu entwickeln. Und dann haben sie die Stärke, ihrem Partner gegenüberzutreten und mit dieser Bestimmtheit zu sagen, was sie wollen, dass es für den Partner auch fair ist und dass der auch eine Chance hat, sich jetzt mitzuentwickeln. Zum ersten Mal bekommen sie einen positionierten Partner, zum allerersten Mal. Aha. Du hast vorhin, wie hast du dem gesagt, was schwingt da im Hintergrund mit in den Paarbeziehungen?
Mhm.
Diese Erwartungen, diese nicht ausgesprochenen Erwartungen.
Mhm.
Und jetzt zum ersten Mal ist das kanalisiert und das ist nur fair für den Partner.
Das ist der zweite Satz, den ich gerne einrahmen würde. Das hast du sehr schön gesagt. Das fasst wirklich viel zusammen. Ich glaube, viele, mit denen ich gesprochen habe, die haben so einen, ich nenne es ganz immer ganz gerne die geheime Agenda. Und mit geheim,
ja, genau, das habe ich gesucht, die geheime Agenda.
Und geheime Agenda ist meistens auch eine sehr starke Unbewusstheit, was es denn ist, was ich wirklich, wirklich, wirklich will. So dieses, ja, ich will gern Freiheit und Sexualität, aber wie genau soll die denn in deinem Alltag integriert sein? Wie genau ist das denn mit deinem Partner? Hältst du das überhaupt aus oder funktioniert die Fantasie nur in deinem Kopf und sobald sie im echten Leben mit einem anderen Menschen stattfindet, kommst du komplett aus deinem Konzept raus?
Ja, ich habe dir ein super Beispiel dazu.
Aha.
Wir zwei sind ja wirklich erfahren. Beat und ich waren mehrere Jahre alleine unterwegs, also mit unseren Partnern, sexuell total offen. Also ich habe die alle verschlissen irgendwie. War wirklich beide super ausgelebt und dann monogam zusammen und haben das bewusst entwickelt und dann kam wirklich das erste Mal, wo du ein Date verabredet hast.
Mhm.
Ich habe das gemacht und ich hatte viel mehr Mühe zu gehen und das in Anspruch zu nehmen, als ich mir jemals vorstellen konnte. Und es kommt immer irgendwie anders, als du das denkst.
Mhm.
Das ist so ein guter Hinweis. Das ist so eine spannende Geschichte, wenn du dann wirklich gehst, dass du dir das auch erlauben kannst.
Mhm.
Nur, das kannst du nur, wenn du wirklich weißt, was du willst. Und das ist der erste Punkt, den du für dich erfüllen musst oder herauskristallisieren darfst, wirklich direkt, was will ich? Und bei den wenigsten geht es um sexuelle Erfahrungen, sondern mehr um Gefühle, die sie haben möchten.
Ja, Gefühlswelten.
Ja. Wow. Und das nimmt auch schon auch super viel Druck weg, wenn du mal weißt, es geht eigentlich geht's nicht um, wie sagst du schon, rein und raus. Sondern es geht vielleicht wirklich um das Gefühl von begehrt sein.
Ja, ja.
Oder ja, die Nummer eins sein. Das kommt viel. Sich so fühlen, als wäre ich die Nummer eins. Und das kommt auch wieder davon, dass du das halt nicht bist in deinem eigenen Leben. Und dann ist es schon abgekoppelt vom Sex.
Absolut. Rein und raus war für uns immer auch die Übersetzung von rein in die Gefühle und rein in die Emotionen. Ach, ja. Und gucken, was gibt's denn da? Und oh mein Gott, wie komme ich hier wieder raus?
Also cool.
Cool. Wow, das war, Mensch, wir haben, und seht ihr, plopp, uns sind 40 Minuten vorbei.
Wahnsinn.
Da steckt so viel drin. Ich glaube, da werden einige unserer Zuhörer wirklich total neue Einsichten gekriegt haben. Ich habe gerade sehr viel gelernt von euch. Vielen Dank dafür. Hammer.
Danke dir.
Lass uns, wir haben dir zu danken. Wir haben auch sehr viele Eindrücke jetzt mitgenommen, die wir dann für uns noch irgendwo in einer Form festhalten werden.
Hammer gut, hammer gut. Wir haben ja so die Angewohnheit, dass wir so verschiedene lustige Rubriken haben, wo wir noch ein bisschen was über uns kennenlernen. Und ich habe den Vorschlag für heute, dass wir unsere Top 3 spielen.
Ja.
Weil ich kann gar keinen richtigen Titel für die Folge geben. Eigentlich geht's um Beziehung, es geht aber auch um Offenheit, es geht um Persönlichkeitsentwicklung. Eifersucht war ein großes Thema. Ich glaube, Eifersucht ist so die Emotion, die wir alle, das sind große, tiefe Emotionen irgendwo. Ich hab so die Idee, dass wir unsere Top 3 austauschen zum Thema, was macht mich, beziehungsweise was hat mich früher am meisten eifersüchtig gemacht. Wollen wir das versuchen?
Ja.
Absolut.
Dann fangen wir fangen an bei der, natürlich bei, also 3, 2, 1, bei der Nummer 3. Ich kann auch gerne anfangen.
Ja.
Nummer 3, was hat mich früher am eifersüchtigsten gemacht? Ich habe eine Geschichte von mir, meine allererste Freundin, da war ich glaube, ich war 16 Jahre alt oder so. Und wir haben bei der übernachtet, so die Mutter war weg, so das erste Mal, wo man bei seiner Freundin übernachtet, und es waren Freundinnen von ihr und mein bester Freund dabei. Und irgendwann nachts waren sie so eine Stunde lang weg und ich dachte, Mensch, wo sind die denn? Und bin dann in den Keller gegangen, habe die gesucht, und da lagen sie zusammen im Bett und haben sich gemeinsam mit einem Messer geritzt. Was man halt so macht mit 16.
Ja.
Und das ist einer der für mich eifersüchtigsten Momente meines Lebens gewesen. Das hat mich auch sehr geprägt für spätere Momente. Und das Gefühl, ich glaube auch das, was du, Beat, vorhin erzählt hast, das Gefühl, nicht zu wissen, was meine Partnerin gerade mit jemand anderem macht, ist für mich wesentlich schlimmer, als dabei zu sein und es zu sehen. Also Top 3 definitiv. Meine Partnerin ist nicht da und ich habe das Gefühl, dass ich hintergangen oder verlassen oder abgelehnt werde. Das ist für mich Top 3.
Wir haben viel erlebt, ja.
Ja.
Absolut. Krass.
Beat nennt jetzt mal seine Top 3.
Also sagt jeder von uns seine Top 3, oder?
Gerne.
Okay. Bei mir geht es auch in die Kindheit zurück. Und zwar nicht mal mit einer Freundin, sondern noch viel weiter zurück. Ich bin Einzelkind, bin bei meiner Mutter aufgewachsen. Und dann kommt man so irgendwann in die Phase, wo man die Pubertät, wo man seine eigene Sexualität entwickelt. Und dann habe ich auch immer mitbekommen, wenn dann meine Mutter ihre Freunde da bei sich hatte. Und ich war nicht in diesem Sinne eifersüchtig da auf das, was geschehen ist, sondern ich fühlte mich so ausgeschlossen, also als kleiner Junge fühlte ich mich da so ausgeschlossen, da findet dann alles hinter verschlossenen Türen statt und das geht mich nichts an, und darüber reden tut man sowieso nicht. Und das war für mich das erste Mal wirklich, dass ich mit Eifersucht konfrontiert wurde. Mhm. Ich komme nicht mehr vor.
Ja, ja.
Nicht an der ersten Stelle. So,
ja, ich stehe nicht an der ersten Stelle.
Ja. Oder nicht, ja, nicht mehr. Hä? Was hat sich verändert?
Ja, genau. Was soll das?
Ja.
Meine Top 3 ist eigentlich ganz einfach, kam auch in den ersten Paarbeziehungen vor, immer wieder und sehr, sehr stark, ist das keine Information kriegen. Das heißt zum Beispiel, das Handy klingelt, irgendwas kommt rein, er liest es und legt es dann wieder weg. Und ja, nichts wissen, was da abgeht.
Da.
Diese Information nicht zu kriegen, das war eine riesen Eifersuchtsthematik.
Das wäre übrigens schon meine Nummer 2. Das ist meine Nummer 2. Ah, dieses... ich habe eine Freundin mal dabei erwischt, dass, also wir waren in einer Beziehung ein halbes Jahr mittlerweile drin, und ich habe sie in der U-Bahn dabei, also weißt du, Handy offen, und dann kommt ploppt oben die Nachricht, dass es eine neue Message in Tinder gibt. Fuck. Wie abgefuckt war ich in diesem Moment. Ja, Thema hintergangen werden, Thema es passiert etwas, oder es gibt... Ich glaube, in dem Moment war es auch, sie hat eine emotionale Beziehung mit jemand anderem. Ich bin nicht an der ersten Stelle. Was soll das? Ja. Puh. Das ist meine Nummer 2.
Beat Nummer 2.
Meine Nummer 2. Ja, das ist so, wenn du dann in der Jugend so ausgegangen bist und deine Freundin dabei, also mit deiner Freundin ausgegangen bist und dann so die in der Verliebtheitsphase die ersten Kontakte von ihr mit anderen Typen stattgefunden hat. Also das kann schon der Flirt, die Kontakt mit einem Barkeeper sein oder was auch immer, oder ein bisschen zu nahe bei deinem besten Freund oder was auch immer. Da bist du in dieser Phase, wo du da wirklich oder wo ich da wirklich als Jugendlicher auf meine Freundin fixiert war, waren das extreme Herausforderungen, die Nähe von ihr zu anderen Männern.
Na,
diese Vertrautheit.
Wir Männer kennen uns halt.
Ja, ja.
Wir kennen unsere Leiden. Ja.
Meine Nummer 2 kommt aus der Kindheit, aus dem Bereich von meinen Geschwistern in Konkurrenz stehen.
Wow.
Nicht gleichwertig behandelt zu werden im Moment. Oder zum Beispiel, die Schwester kriegt dann immer ein Kompliment und mich beachtet man gar nicht.
Oh.
Dieses Komplimente und beziehungsweise du hast etwas gut gemacht, Ding, hat immer wahnsinnig viel hervorgerufen. Yes.
Hui.
Sind wir ja gespannt auf deine Top 1.
Mein Nummer 1 ist ein Erlebnis, das ich hatte, auch im Swingerclub.
Mhm.
Da war ich mit einer Freundin, die ja einfach in dem Abend sehr begehrt war. Sie war einfach sehr begehrt, dadurch, dass sie einfach toll aussah. Die ist mit mir nackt da durch die Gegend gelaufen, hatte einfach die weiblichen Kurven, die es so braucht, damit Männer anspringen. Und wir haben im Gang mal an der Wand Sex gehabt. Also ich habe sie von hinten genommen. Und da sind schon extrem viele Leute um uns rumgestanden und haben sie versucht anzufassen und so. Und da habe ich gemerkt, so fuck, das triggert mich, dass hier jemand anders meinen Platz irgendwie auch bestreiten will. Und in dem Abend gab es einen Moment, wo sie plötzlich für 10 Minuten weg war. Und in den 10 Minuten ist in mir die Hölle ausgebrochen. Ich habe noch nie, also es war wirklich das Gefühl, dass die Sensation, die ich im Körper hatte, war ein Blitz, der komplett durch meinen Körper, durch mein Herz durchgegangen ist.
Wow.
Absolutes Verlassensein. Ich war stinksauer, als sie irgendwo zurückkam. Ich weiß nicht, wo sie war. Sie war bestimmt nicht eine halbe Stunde auf dem Klo. Und sie hat es mir nie gesagt. Und dieses,
so gut hat sie das gemacht.
Bitte?
So gut hat sie das gemacht.
Oh. Und ich habe wirklich lang an der Sache gekaut. Das war jetzt kein Abend und alles wieder gut, sondern ich habe da wirklich ein Vierteljahr Wunden geleckt.
Ja.
darüber wegzukommen. Dieser unglaubliche Schmerz, es ist ultimative Verlassensein. In Kombination mit, die Frau ist super begehrt, wir sind hier auf einer stark besuchten Swingerparty. Wo ist die Frau, verdammt nochmal? Schlimmstes Erlebnis zum Thema Eifersucht, was ich mir in meinem Leben erlebt habe bisher.
Oh, da kann ich fühlen.
Ich erzähle es so leicht. In dem Moment, ich habe geweint. Ich bin abends heimgekommen, ich habe sie heimgefahren. Wir haben nicht zusammen übernachtet.
Ja.
Und ich habe mich damals auf mein Meditationskissen gesetzt und habe eine halbe Stunde geweint.
So gut.
Das war gut, ja, im Endeffekt, glaube ich, war es wirklich gut und ich habe so gelitten. Ja.
Piet, hast du auch gelitten?
Meine Top 1. Also deine Geschichte ist ja gar nicht zu toppen. Aber ich versuche es auch mal. Da war ich in der Ausbildung und hatte da eine langjährige Freundin und wir hatten eine sehr schwierige Zeit. Da gab es viele Krisen und wir haben immer zusammengehalten und irgendwann hat sie dann gesagt, nee, ich kann das nicht mehr, ich mache Schluss. Und ich habe dann erfahren, dass sie dann anderen hat in Zürich und ich habe dann mal mit ihr gesprochen, weil mir das so wehgetan hat und dann hat sie gesagt, ja, weißt du, am meisten reizt mich an ihm, dass wir einfach zusammen lachen können und bei uns war es in diesem Moment ja sehr, sehr schwierig, sehr holprig in der Beziehung und das hat mir sehr wehgetan eigentlich in diesem Moment. Da dachte ich, verdammt, jetzt geht sie, wo es am schwierigsten ist, dann sucht sie einfach diese Fröhlichkeit außerhalb, weil alles andere hat ziemlich gut gestummen.
Und
was warst du eifersüchtig?
Ja, ich komme jetzt, was der größte Trigger überhaupt war, ich fuhr mit dem Auto in St. Gallen Richtung Zürich und ich fuhr ihr hinterher. Ich habe auf einmal realisiert, das ist sie. Ich wusste genau, jetzt fahre ich ihr nach und sie fährt jetzt zum neuen Freund. Das war in diesem Moment, das war so krass. Also da gingen bei mir alle Vorhänge runter, das Ende Feuer.
So. Ich finde das ja total spannend gerade. Könnt ihr nicht noch ein wenig mehr zusammen quatschen? Ich höre zu,
was ich jetzt bin. Die Männer leiden zusammen hier so. Oh Mann, Junge. Voll, das klingt so, als wärst du ab dem Moment nur noch so ein Kinobesucher gewesen und beobachtest ihr Leben. Oh Gott, ausgeschieden aus einem Leben von jemand anderem.
Definitiv. Und ich wusste, die geht jetzt dorthin, wo sie Spaß hat, wo sie diese Fröhlichkeit findet, die sie bei uns nicht mehr gefunden hat.
Ja.
Wow. Ja.
Ich erzähle meine einfach nicht.
Das ist auch okay.
Nee, ich hatte eine innige Affäre. Ich konnte nur mit dem Finger schnipsen und konnte bei diesem Mann vorbei und er hat mich immer geflasht. Und er wollte irgendwie nicht weiter zu diesem Zeitpunkt und ich wollte eigentlich gerne.
Mhm.
Ich habe mir immer ein Dinner gewünscht, mal so ausgeführt zu werden und nicht nur für den super geilen Sex da zu sein.
Mhm.
So dieses Zwischenmenschliche. Und das blieb offen. Und als er dann sich endlich mal gebunden hat und diese Frau so ausgeführt hat, und ich sah das auf Insta, war mein Herz gebrochen.
Oh Gott.
Ja, ich war total eifersüchtig auf diesen Moment, für diesen Mann die Nummer 1 zu sein. Dass ich das nicht erreichen konnte. Autsch.
Da waren wir schon zusammen.
Ja.
Das ist so, ich finde das so spannend, dass das Thema Eifersucht hat immer irgendwas mit unseren eigenen Verletzungen zu tun.
Das ist der Ursprung.
Irgendeine Wunde aufgerissen wird und du bist überrascht, dass die überhaupt da war.
Ja.
Und dann
die mal benennen zu können.
Oh, und dann im Nachhinein erst verstehen, ja, was ist das? Woher kommt das, Mann?
Ja. Aber deshalb auch wirklich die Lanze brechen für, es ist möglich und es muss nicht Jahre dauern und das Du kannst krankhaft eifersüchtig sein, das war ich. Und ich führe jetzt eine Beziehung, die echt viel die Freiheit gibt und das ist möglich und das sind nicht Jahre dazwischen.
Hammer. Das ist echt cool. Ich glaube, das macht auch viel Hoffnung. Es macht mir sogar Hoffnung gerade so. Dieses Thema, ich hab Lust zu lernen im Sinne von, wow, was ist die Konfrontation? Wie kann ich da immer ein Stück weiter mich selber finden oder ja, ganz machen irgendwo auch.
Ja, voll. Und das willst du, ja, wenn du das machst.
Kann man daraus ein Experiment machen? Was ist so das Experiment im Kleinen, wo man zu eurem Thema näher kommt? Wie kann ich den ersten Schritt machen, meine Beziehung zu öffnen, meine Eifersucht zu erleben? Ihr sprecht ja auch von Selbstverwirklichung am Ende. Also wie mache ich denn den Schritt auf die Autobahn des Lebens sozusagen?
Wir sind ja gestartet mit dem Label Swinger Couch.
Swinger Couch.
Mhm. Aha. Wir haben dann aber noch nicht ganz definitiv zu den Menschen gefunden, denen wir wirklich helfen wollen. Da sind wir jetzt mit Beziehungserwachen. Und darin ist der Schlüssel Swinger Couch. Also mal einen Clubbesuch zusammen oder alleine. Und du wirst konfrontiert mit ganz viel, was mit Selbstliebe zu tun hat. Mhm. Wie wohl fühlst du dich mit dir? Wie fest bist du im Thema Ablehnung verstrickt? Und du kommst natürlich, wenn du mit dem Partner gehst, an die Grenzen, an deine Grenzen, an die erste kleine Herausforderung mit Eifersucht.
Also so Thema Sexperiment für alle wäre
ein Swingerclub-Besuch.
Einfach mal so, okay, ich stelle mir jetzt vor, jetzt gibt es jemanden, der hört das und die sind in einer festen Beziehung. Und vielleicht, ich stelle mir immer ganz gerne vor, und wir kriegen viele E-Mails dazu, dass Paare uns einen Podcast hören und danach eine Diskussion anfangen. Also und kein Streit, sondern so, was denkst du, Schatzi? Mhm. Was ich übrigens einen ganz großen Wert von jedem Podcast finde. Einfach, hey, redet, Leute. Das Experiment wäre, vielleicht zu zweit hinzugehen und ich denke mir auch, vielleicht gibt es auch eine Regel, dass man sagt, hey, wir gucken erstmal. Also wir gehen gar nicht so in diesen traumatischen Performance-Druck von jetzt müssen wir aber richtig abficken, sondern so.
Wir nehmen das vielleicht sofort weg.
Ja.
Das muss. Wir raten wirklich, nehmt einen sehr niveauvollen Club. Also
ja.
Das ist auch schon wieder die Reise, die du dann zusammen machen kannst,
ja.
Dich zu informieren, was gibt's dann überhaupt bei uns in der Nähe oder weiter weg, wo wollen wir hin?
Ja.
Und der erste Besuch ist einfach nur, um zu schauen und dann dich zurückzuziehen mit deinem Partner und dann loszulegen, weil das ist schon, und? Bis dahin bist du einfach voll mit sexueller Energie. Die will dann auch raus.
Ja, und ich glaube, ganz wichtig, oder ich glaube, der Weg geht ja wirklich beim ersten Gespräch und bei der ersten Recherche schon los. Und ich würde sagen, was ich jedem wünschen würde, ist so den ganzen Austausch davor. Boah, ich habe Angst, was passiert, wenn dich ein Mann anguckt. Boah, ich habe Angst, was passiert, wenn jemand dich zu lang anguckt, wenn jemand dich anspricht. Puh, oh, ich habe so krass, oh, wie fühlt sich das in meinem Körper an? Wie geht's dir damit? Ich glaube, das ist die Übung vor der Übung sogar.
Total. Und dann auch zusammen zu sagen, das ist noch ganz wichtig, nicht zu vergessen, was machen wir als Team, wenn das jetzt wirklich nicht nur in unseren Gedanken, sondern dann auch wirklich im Club passiert.
Ja, und dann auch vielleicht sowas wie eine Stoppregel. Weißt du, wenn jemand sagt, ich will gehen, ist ein Gesetz von wir gehen.
Ja, wir kommen als Team, wir gewinnen zusammen, indem wir genau uns diese Sachen vorher in der liebevollen Phase, wo du nicht konfrontiert bist mit dem wirklichen Event, einfach mal abmachst und daran festhältst. Und weißt du, wenn du da rauskommst und das passiert und dein Partner sagt, hey, Schatz, komm, wir gehen, und er spürt zum Beispiel, und du kannst es vielleicht selbst nicht sagen, weißt du, was das macht für eine Partnerschaft?
Ja.
Das schweißt dich so zusammen.
Ja, das ist Vertrauensarbeit.
Ja. Total, also schön. Auch Erfolgsarbeit, weil wir brauchen Erfolge, damit wir weitermachen.
Hm. Das ist so cool. Ich glaube, das ist für mich den Satz, den du gerade eben gesagt hast. Wir kommen als Team und wir gewinnen als Team. Ist so ein schöner Satz, weil der bricht mit 100% Monogamie, 100% Freundschaft plus. Das ist sowas wie, wir machen das zusammen, weil wir uns lieben. Und das ist für mich der Satz der ganzen Folge, glaube ich sogar.
Schön.
Als Team sich gegenseitig helfen, ein freier, sexueller und glücklicher Mensch zu sein, sollte das Ziel jeder Beziehung sein, oder? Ich meine, warum macht man sonst eine Beziehung?
Ja.
Hammer.
Genau. Cool. Genau. Entwicklungsjunkies.
Cool.
Für die, die schon in einem Club gewesen sind, soll ja das Experiment auch spannend sein. Die können einfach einen draufsetzen und ihren Triggerpunkt suchen.
Ja.
Also wenn ich einen Mann höre, der mir sagt, ich bin überhaupt nicht eifersüchtig, dann sage ich, dann sag ich, gut, mach das mal so, lass deine Frau mal mit einem anderen Typen und du bist mit niemandem zugange und du schaust nur zu.
Und dann beobachte
dich mal. Deine Aufgabe und so weiter. Also geht einfach in einen Triggerpunkt hinein. Das wird immer Entwicklung stattfinden.
Was für eine reichhaltige Folge. Vielen Dank für den Austausch. Das sind Trish und Beat von Beziehungserwachen. Wo erfahren wir mehr über euch?
Wir sind auf Insta, auf Facebook, wir kommen schon bald auf YouTube.
Wow. Okay.
Und haben auch unser eigenes Forum geschlossen.
Also wir posten alles in den Shownotes sowieso. Mhm. Beziehungserwachen, wenn man das egal wo eingibt, dann findet man euch. Vor allem ersichtlich an den wirklich geilen Bildern. Ich bin wirklich neidisch auf eure coolen, sexy, goldenen Bilder.
Und wir dürfen ja die ganz spritzigen Bilder gar nicht veröffentlichen.
da braucht ihr auch einen Member-Bereich mal für die spritzigen Bilder.
Das haben wir eben gerade gemacht, ja, cool. Unser eigenes Forum, wo du ganz geschlossen und auch anonym dich anmelden kannst, um genau über diese Dinge zu sprechen, weil oft auf Insta oder auch auf Facebook musst du ja schon Farbe bekennen, wer du bist.
Ja.
Und da wollen wir einfach diese Lanze, diesen unnötigen Schritt wollen wir einfach rausnehmen.
Ja, mach das.
Wir sind jetzt gerade noch in der Beta-Phase und werden dann informieren, wenn das dann frei zugänglich ist.
Alles klar. Und dann erfahren wir es über Instagram, ihr erfahrt es über Rein und Raus, Insta. Yes. Vielen Dank für die Unterhaltung. Ich freue mich drüber, das am Sonntag zu hören. Und ich freue mich über alle Kommentare, die dazu kommen werden. Es werden bestimmt viele E-Mails an euch gerichtet sein. Ich bin gespannt. Vielen Dank.
Danke auch.
Liebe Rein und Raus People, schreibt uns, wenn ihr Fragen an Beziehungserwachen, an Trish oder an Bit getrennt habt, wer weiß, die Frauen und die Männer mal aus dem Busch zu locken. Und dann hören wir uns nächste Woche. Macht's mal gut. Bye bye.